Und das Thema Gastfreundschaft. Ich wollte ja über das Thema Gastfreundschaft eine Predigt halten und manchmal passiert es, dann werden drei draus. Lasst mich zuvor den Predigttext lesen aus Markus Kapitel 10, 28 bis 30. Markus 10, 28 bis 30. Da begann Petrus und sprach zu ihm, und zwar nach der Geschichte mit dem reichen Jüngling, der Jesus unbedingt folgen wollte und dem Jesus gesagt hat, kein Problem, verlass einfach alles, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Ja, kein Thema, folge mir nach. Und er konnte es nicht. Aber Petrus sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Himmlischer Vater, segne an uns dieses Wort und gib mir jetzt die rechten Worte, dein Wort zu verkündigen. Amen. Ich beginne diese Predigt mit einem längeren Zitat aus dem Buch Offene Türen, offene Herzen von Rosaria Butterfield. Es ist ein Buch zum Thema Gastfreundschaft. Und ihre persönliche Geschichte zu dem Thema ist einfach besonders erstaunlich, irgendwie ergreifend und ermutigend zugleich. Und deshalb lasst mich euch ein längeres Zitat aus diesem Buch von ihrer persönlichen Geschichte bringen. Da stand nun wirklich nicht auf meiner Liste von Dingen, die ich gern mal machen würde. Zum Abendessen zu Christen nach Hause zu gehen, als geoutete Lesbe und Feministin, Vorkämpferin für LGBTQ-Rechte, in jüngster Zeit Mitverfasserin der ersten Richtlinie für Verpartnerungen in der Syracuse University und demnächst habilitierte Radikale, war es nicht mein Herzenswunsch, mich mit dem Feind anzufreunden. Christen schienen mir engstirniger, unbarmherziger, unmoralisch, ein unmoralischer Haufen zu sein. Sie aßen Fleisch, glaubten an die Prügelstrafe, verstießen hochgradig gegen Menschen- und Umweltrechte, versagten einer Frau das Recht auf Entscheidungsfreiheit und meinten, dass die ganze Welt dem totalitären Gehorsam gegenüber der Bibel unterworfen werden solle, einem veralteten Buch voller Rassismus, Sexismus und Homophobie. Das ist ihre Haltung. Ich glaube, das ist die Haltung von vielen Menschen heutzutage. Nicht umsonst sind Christen an den Rand und über den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ja? Sie hielten an abergläubischen Konzepten von Sünde fest und erfanden noch weitere dazu. Ich hingegen glaubte, dass sich dahinter, wie Freud erklärte, lediglich eine kulturelle Phobie verberge, an die sich die Getäuschten klammern. Ihr Denken wird durch eine universale Zwangsneurose manipuliert. Danken Sie Freud für diesen vielsagenden Ausdruck. Doch vor allem jagten Christen mir einfach gehörig Angst ein. Unsere Weltanschauung und moralische Brille und die moralische Brille, die wir verwendeten, um Dinge zu verstehen, waren völlig inkompatibel, unüberwindbar. Doch hier war ich nun in ihrer Einfahrt und parkte meinen roten Pickup, den ein NARAL, also ein NARAL-Aufkleber, das heißt, das ist Rechte für die Abtreibung, und meine lesbischen Doppelaxtaufkleber zierten. Ich saß in meinem Pickup und machte mich bereit, an der Haustür zu klopfen. Ich versuchte, eine Strategie zu entwickeln, wie ich das Gespräch von meiner Sünde weglenken könnte. Meiner Erfahrung nach immer ein Fetisch bei Christen. Ich überlegte außerdem, wie ich das Thema vermeiden könnte, warum Christen die Bibel als einen wörtlich zu nehmenden Text lesen. Eine Hermeneutik, die ich insgesamt als schlampig, rückschrittlich und dumm empfand. Naja, ich gehe ein bisschen vor, hatte mir das hier notiert. Entschuldigung. Ich will euch nicht zu viel lesen. Ich überspringe ein kleines Stück. Warum Christen einvernehmlich handelnde Erwachsene nicht in Ruhe lassen wollen, sodass sie sich entfalten und glücklich sein konnten, überstieg mein Verständnis. So saß ich also in meinem Pickup in der Einfahrt dieses christlichen Hauses und dachte über das Buch nach, das ich gerade über die religiösen Rechten und ihre Grundsätze, Praktiken und Narrative des Hasses gegen Leute wie mich schrieb. Ich wusste, um das zu tun, musste ich die Bibel lesen. Ich wusste außerdem, dass ich irgendwie in die Gedankenwelt eines echten Gläubigen eintauchen musste. Ich glaubte, nur ein Spinner oder Idiot könnte glauben, dass ein uraltes Buch relevanter und realer sei als die Freundlichkeit, Barmherzigkeit, die positiven Verhaltensstandards, die Unvoreingenommenheit und persönliche Erfahrung, die sich in meiner lesbischen Gemeinschaft widerspiegelte. Da saß ich also, gerade im Begriff, ein neues Buch zu schreiben. Doch zunächst musste ich mich mit dem Buch auseinandersetzen, das mich verurteilte, mich einen Greuel nannte, mich heftig tadelte und mir eine Ewigkeit in der Hölle zuwies. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie in aller Welt war ich hier gelandet in der Einfahrt des Feindes? Die netten Christen, die mich zum Abendessen eingeladen hatten, hatten mich neugierig gemacht. Der Pastor Ken Smith schrieb mir bezüglich eines Kommentars, den ich im Syracuse Post Standard veröffentlicht hatte. Daran hatte ich der christlichen Männerbewegung Promise Keepers widersprochen wegen ihrer rückständigen und frauenfeindlichen Geschlechterpolitik und der Bedrohung, die sie für die Demokratie darstellten. Ich habe immer schon alle meine Hassmails gelesen, nennen Sie mich ruhig Masochistin, und war zu dem Schluss gekommen, dass Kens kritische Stellungnahme die freundlichste war, die ich je bekommen hatte. Mir gefiel zudem die Tatsache, dass Ken den richtigen Hintergrund hatte, um mir bei meiner Recherche zu helfen. Als Ken und seine Frau Floy mich zum Abendessen einluden, sagte ich zu. Meine Motive waren klar. Das wäre bestimmt gut für meine Recherchen. Ich betrachtete Ken Smith als meinen potenziellen unbezahlten wissenschaftlichen Mitarbeiter. Doch die Aufgabe, die mir bevorstand, war beängstigend. Aus diesem Grund saß ich so lange in meinem Pickup und fühlte mich nicht recht bereit, an die Tür dieses Hauses zu klopfen und über die Türschwelle zu treten. Ich quälte mich dann letztendlich durch die ungewöhnlich dicke, feuchte Juliluft zur Haustür und klopfte an. Die Türschwelle zu ihrem Leben war wie keine andere. Die Türschwelle zu ihrem Leben brachte mich zum Kreuz. Nichts an jenem Abend entwickelte sich nach meinem vertrauten Drehbuch. Nichts geschah so, wie ich es erwartete. Weder an jenem Abend noch in den Jahren danach, weder bei Hunderten von Mahlzeiten noch an den langen Abenden, an denen Psalmen gesungen wurden und gebetet wurde, während andere Gläubige durch die Tür dieses Hauses ein- und ausgingen, als gäbe es dort keine Tür. Nichts bereitete mich auf diese Offenheit und Wahrheit vor. Nichts bereitete mich auf das nicht aufzuhaltende Evangelium und die Liebe Jesu vor, die sich in der Gastfreundschaft manifestierten, die ich in diesem einfachen christlichen Zuhause täglich praktiziert wurde. Dieses christliche Zuhause wurde für 2 Jahre mein Zufluchtsort und meine Zwischenstation. Lange bevor ich durch die Türen einer Gemeinde ging, war das Haus der Familie Smith ein Ort, an dem ich mit der Bibel rang, mit der Realität, dass Jesus wirklich der ist, der er zu sein behauptet. Die Türschwelle zu ihrem Leben brachte mich zum Kreuz. Weiter später schreibt Rosaria: Wir leben in einer nachchristlichen Welt, die gründlich satt hat, von Christen zu hören. Aber wer kann über von Barmherzigkeit motivierte Gastfreundschaft streiten? Was für ein potenzielles Zeugnis, das wir als Christen direkt hier zur Hand haben, und es liegt brach. Also wir sind aufgerufen, Zeugnis zu geben. Wir sollen das machen, indem wir das Wort Gottes verkünden. Zum Beispiel, indem wir Menschen auf der Straße ansprechen oder indem wir Straßenpredigten halten oder indem wir Flyer verteilen oder indem wir hier zum Gottesdienst einladen. Ja, das sollen wir alles machen. Die Leute müssen das Wort Gottes hören. Aber wie werden die Menschen offen sein für das Wort Gottes? Wie werden sie es überhaupt mal wirklich lesen oder hören wollen? Die Bibel sagt, indem wir ihnen ein Zeugnis unserer Liebe zueinander und zu ihnen geben. Durch das Zeugnis der Liebe werden sie offen für das Wort Gottes. Und wo können wir am besten ein Zeugnis für unsere Liebe zueinander und zu ihnen geben, als wenn wir Gastfreundschaft üben? Mein erster Punkt lautet heute Morgen: ein wirksames Zeugnis. Ja, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie sollen die Menschen um uns herum wirklich etwas von unserem Glauben und unserem Leben als Christen und vor allem unserer Liebe und Barmherzigkeit, die wir ja haben, hoffentlich mitbekommen? Wenn nicht, indem wir sie in unser Leben und in unsere Häuser hineinschauen lassen. Klar, auf Arbeit, zu den Kollegen und überall sollen wir auch ein Zeugnis geben. Aber dass sie wirklich mitbekommen, wie wir als Christen leben, dann müssen wir sie an unserem Leben teilhaben lassen. Sonst können wir ihnen davon in dieser Gesellschaft, wo wir alle irgendwie, jeder macht seins und voneinander isoliert sind, sonst können wir ihnen kaum davon Zeugnis geben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir könnten das auch so formulieren: Wer aber Familie und herzliche Gemeinschaft in dieser Welt hat und seine Mitmenschen an ihrer Einsamkeit leiden sieht und sein Herz vor ihnen verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie will er die Liebe Gottes ihnen bezeugen? Wenn nun dein Bruder, deine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Geht hin, Gott sei mit euch, aber ihr würdet ihnen nicht an der Gemeinschaft Anteil geben, welche ihr doch durch Gott miteinander habt. Was würde das den Leuten helfen in ihrer Einsamkeit? Also, wir wissen das. Nur das Evangelium kann die Ketten der Sünde sprengen, kann die Gesinnung, die Herzensgesinnung der Menschen verändern. Aber wie kommt das Evangelium zu den Leuten? Und die Erfahrung zeigt, vor allem durch persönliche Beziehungen. Hier in dem Buch schreibt sie immer wieder, das Evangelium kommt mit einem Haustürschlüssel. Um uns herum hungern die Menschen nach tiefer Gemeinschaft. Und auf der Suche nach Gemeinschaft gehen sie in alle möglichen Vereine oder eben jetzt in alle möglichen Internetforen. Aber was sie wirklich von Herzen brauchen, warum sie so sehr nach Gemeinschaft suchen, das ist Gemeinschaft mit Gott und mit Gottes Volk. Dafür ist jeder Mensch geschaffen. Das findet ihr an keinem Verein, in keinem Internetforum. Und durch Gastfreundschaft von Christen können ja, sollen sie diese besondere Gemeinschaft der Familie Gottes erleben. Nochmal aus dem Buch: Unsere nachchristlichen Nachbarn müssen authentisches Christsein hören, sehen, schmecken und fühlen. Sie brauchen Gastfreundschaft, die sich aus jedem christlichen Zuhause heraus ausbreitet. Gastfreundschaft, die Nachbarn bei Gebet, Essen, Freundschaft, Kinderbetreuung, Hundespaziergängen und all den alltäglichen Angelegenheiten einbezieht, auf denen Freundschaften aufbauen. Und wisst ihr, besonders wichtig ist für alle Menschen wichtig, aber besonders wichtig ist es gerade für junge Menschen. Und darum ist es eine Chance für Familien, die Kinder haben, im Jugendlichen oder auch im Kindesalter noch. Ja. In der heutigen Gesellschaft können vor allem junge Menschen nirgendwo christlichen Glauben und die Auswirkungen dieses Glaubens sehen. Wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft. Die sehen das nirgendwo. Außer bei uns zu Hause. Ja, dort können sie sehen, dass die Familie zum Essen zusammenkommt. Dass man zu Tisch betet. Wir hatten jetzt unsere Nachbarn zu Gast mit ihren Eltern, weil die Eltern sind immer in Spanien, ne? Kamen nach 5 Monaten wieder und dann gehen die Töchter hinterher. Wir haben gesagt, kommt einmal mit uns rüber, wir trinken ein Bierchen zusammen, weil die uns auch vorher eingeladen hatten. Und wir haben uns den ganzen Abend nicht über den Glauben unterhalten. Ich habe nur eins gemacht, vor dem Essen gebetet. Und das war das, was der am Ende dann als positiv bemerkt hat. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Also wo können junge Menschen sehen, wie das ist, wie Christen leben, ja, dass man tatsächlich Bibel liest, dass Kinder beten lernen und Bibelgeschichten hören wollen, dass der Fernseher ausgeschaltet wird, damit man sich unterhalten kann. Ich habe meine ältere Dame immer besucht, da läuft der Fernseher durch, Tag und Nacht. Ich habe sie immer besucht zum Bibellesen. Ich dachte dann immer, nun würdest du aber den Fernseher ausschalten, wenn ich schon hier mit der aufgeschlagenen Bibel sitze und mich mit ihr unterhalte. Nö. Hat die gar nicht mitbekommen. Habe ich ihn ausgeschaltet, hat sie auch nicht mitbekommen. Junge Menschen wissen nicht, wie man zu Mann und Frau wird. Jedenfalls so, wie die Bibel das sagt. Oftmals wird ihnen das von den Eltern gar nicht richtig weitergegeben. Sie wissen nicht, wie sie gute Ehemänner und Väter werden können. Es gibt auch keinen Ort, keine Schule, kein Seminar, wo sie es erlernen könnten. Es gibt in dieser Gesellschaft eigentlich nur Dinge, die das zerstören, die das verhindern, ja, Pornografie, irgendwelche Internetgames, Entertaining, Sport, Fernsehen und so weiter. Es gibt, die ganze Gesellschaft ist voll mit Dingen, die das verhindern. Propagiert wird, dass Jugend das Vorbild ist und dass jung zu sein ausreicht, um Erfolg zu haben. Und dass man dann natürlich gegen die Elterngeneration irgendwie aufbegehren muss, dass man sein Leben absolut selbstbestimmt leben kann und keinen Gott und auch keine anderen Leitungsinstanzen braucht. Wo sollen junge Menschen sehen, dass es auch anders sein kann? Als in unseren Familien. Wir können es auch versuchen, jetzt zum Gottesdienst mitzubringen, aber ich sage euch, die kommen lieber zu euch zu Hause zum Essen. Ein wirksames Zeugnis sein. Aber wisst ihr, Gastfreundschaft hat noch eine weitere, noch eine tiefere Bedeutung, wenn es um Evangelisation geht. Heute geht es ja um Gastfreundschaft und Evangelisation. Wir können ein wirksames Zeugnis sein, aber es geht noch tiefer. Wir leben in einer nachchristlichen Zeit. Das heißt nicht nur, dass es nur noch sehr wenig überzeugte Christen gibt. Es bedeutet eben auch, dass Christen, wie ich das gerade schon gesagt habe, an den Rand oder eigentlich über den Rand der Gesellschaft hinausgedrängt sind. Sie werden also als gefährlich betrachtet. Das, was Christen glauben, das ist nur nicht zeitgemäß, sondern das ist gefährlich. Gegen die Menschenrechte, gegen Demokratie und so weiter. Das heißt, wer Christ wird oder wer überlegt, sich dieser Gruppe zu nähern oder da irgendwie mit dran teilzuhaben, der muss damit rechnen, seine bisherige Akzeptanz in seinen Kreisen, sogar in seiner eigenen Familie zu verlieren. Er muss damit rechnen, dass die Beziehung, die er hat zu seinen Freunden, zu seiner Familie, zu seinen Kollegen, überall, dieses ganze Beziehungsgeflecht, wir nennen das Zuhause. Das ist dein Zuhause, deine Freundschaften, deine Beziehungen, dass er dieses Zuhause verliert. Christliche Bekehrung bedeutet immer, das Leben einzutauschen, das man einst liebte. Man kann die Bekehrung nicht auf dieses alte Leben aufsatteln. Deshalb haben Menschen viel zu verlieren, wenn sie zu Christus kommen. Und manche Menschen haben mehr zu verlieren als andere, je nachdem, wie fest du in dieser Welt hängst. Denkt an den reichen Jüngling. Es muss ja nicht unbedingt so sein, dass du aus der Schwulen- und Lesben-Community kommst. Denkt an den reichen Jüngling, wie er gebunden war durch sein Reichtum. Verlass alles und folg mir nach. Konnte er nicht, aber musste er sein altes Leben verlassen. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, sagt Petrus. Und schaut, was er jetzt antwortet. Der Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mütter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Und jetzt kommt das Spannendste in diesem ganzen Abschnitt. Jetzt in dieser Zeit. Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Wisst ihr, was diese Verse deutlich machen? Die sprechen nicht nur von dem großen Segen, den wir Christen haben, sondern die sprechen auch von der Verantwortung, die wir Christen denen gegenüber haben, die da draußen sind. Und wenn sie sich zum Christentum bekehren, alles verlieren. Das ist unsere Verantwortung, diesen Menschen gegenüber, ihnen ein neues Zuhause zu geben, weil sie ihr Altes verlieren. Das ist mein zweiter Punkt. Das erste war dieses wirksame Zeugnis. Aber wir gehen noch tiefer. Es ist dieses neue Zuhause. Der hundertfache Segen, den Jesus hier verheißt, der fällt eben nicht vom Himmel, sondern der soll durch die Gemeinde verwirklicht werden. Wir müssen wirklich als Familie Gottes leben. Wir sind alle eine Familie. Das heißt, unsere Häuser gehören uns und die Autos und das Geld, was wir haben. Und wir sind Brüder und Schwestern und Väter und Mütter. Das ist ja das Tolle, was wir hier haben. Wir sind ja nicht in einem Verein zusammen, die wir durch irgendwie eine Vereinsarbeit miteinander in einem Bereich verbunden sind. Wir sind eine Familie. Wir haben tatsächlich mehr als 100 Häuser. Ihr könnt überall auf die Welt gehen und Christen treffen und dann werden sie euch in ihre Häuser nehmen. Das ist unsere Verantwortung. Und wir Christen sind so schnell damit beschäftigt, unsere schöne kleine christliche Parallelwelt aufzubauen und nach außen zu sichern. Ja, wir genießen diese einzigartige Gemeinschaft, die wir als Christen untereinander haben dürfen. Wir passen auf unsere Kinder auf, dass sie in dieser Gemeinschaft schön groß werden und ja nicht zu viel Einfluss von außen da reinkommt. Manchmal ist es so, dass Christen nur noch christliche Freunde haben, mit denen sie sich ein bisschen tiefer austauschen. Aber wir haben doch diese Gemeinschaft ja nicht verdient, weil wir jetzt so super freundlich und herzlich sind, weil wir eben solche Typen sind, die so einer Gemeinschaft passen und das eben dann so machen. Uns wurde diese Gemeinschaft durch Christus geschenkt. Wir wurden da hineingenommen. Und Gastfreundschaft ist das Mittel, wie wir Jesu ansteckende Gnade den Menschen zeigen können und sie in diese Gemeinschaft hineinnehmen können. Ja? Dem Jüngling sagt er, verlasse alles, konnte er sich nicht vorstellen. Aber im nächsten Vers sagt er, und du wirst hundertfältig empfangen. Viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Wir haben es heute im Psalm 68 gehört. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Gott verheißt, dass er sich um die Einsamen kümmert, dass er ihnen eine Familie schenken wird und er möchte, dass unsere Häuser und unsere Familien lebendige Beweise dafür sind. Durch Gastfreundschaft zeigen wir den Menschen, dass sie tatsächlich schon jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker trotz Verfolgung, trotz Anfeindungen, trotz ausgeschlossen sein, hundertfältig empfangen. Versteht ihr, unser Glaube, das, was wir den Leuten zu sagen haben, ist nicht nur eine Vertröstung aufs Jenseits. Das ist ein Willkommen heißen in der Familie Gottes hier im Diesseits. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Unser wirksames Zeugnis, ja, ein neues Zuhause. Und jetzt kommen wir zu unserem herrlichen Vorbild. Ja, wir lieben doch alle die Geschichten von Jesus, vor allem die Wundergeschichten. Ich weiß nicht, wie es euch heute ging, als ihr die Speisung der 5000 wieder gehört habt. Ist doch ein genialer Bericht, ja. Die Jünger sagen, ja, kümmer dich um, die müssen sich jetzt kümmern, dann wir können es nicht machen, dann sollen wir jetzt hier 5000 Leute plus Frauen und Kinder versorgen, wie soll das denn gehen? Ja? Und dann lachhaft, so nach dem Motto, Jesus, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, okay, aber was soll das jetzt? Ja? Schick sie nach Hause. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wir lieben diese Geschichten, wie Jesus die Menschen versorgt und heilt und wie er ihnen seine Gnade schenkt. Und wir übersehen dann leider, wie wir das auf gewöhnliche, nicht wundersame Weise wiederholen sollen. Das sind auch Aufträge an uns. Wie sollen die Menschen Christus sehen und seine Liebe erfahren? Durch uns. Also lasst uns von Christus lernen, lasst uns ihn nachahmen. Jesus begann ja, oder ich habe das ja in der ersten Predigt gezeigt, sein ganzes Leben war geprägt durch das Thema Gastfreundschaft. Ja, die ersten beiden Jüngern, die ihm gefolgt sind, die wollten sein Zuhause sehen. Jesus lud sie ein. So ging es los. Dann immer wieder legte Jesus großen Wert aufs Essen. Selbst bei 5000 Leuten plus Frauen und Kinder, ja, gebt ihnen zu essen. Ihm ging es nicht einfach darum, dass die jetzt alle satt werden und keiner hungrig nach Hause gehen muss. Ihm ging es um die Gemeinschaft. Oder als Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat auf der Hochzeit, da ging es ihm nicht nur darum, dass die Hochzeit weitergehen kann, dass es keine Peinlichkeit wird für das Brautpaar. Ihm ging es darum zu zeigen, welche Herrlichkeit er bringt, den Segen Gottes. Und als Jesus den korrupten Finanzbeamten, diesen Zachäus, ja, sich bei ihm eingeladen hat, da ging es ihm auch nicht darum, dass er seine Truppe irgendwie in Jericho unterbekommt, sondern er wollte diesen Vorzeigesünder der ganzen Stadt, diesen korrupten Finanzbeamten, retten. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Herrlichkeit, um Gottes Segen, es geht um Erlösung. Das ist Gastfreundschaft. Christus zeigte seine Liebe letztlich dadurch, dass er für Sünder ans Kreuz ging. Für unsere Schuld dort die Strafe trug. Aber er ist dort zum Kreuz gegangen, er hat dort die Strafe getragen. Nicht nur einfach, dass wir dann unsere Schuld endlich los sind, sondern um mit uns in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Wie beschreibt Jesus den Himmel? Ein großes Festmahl. Und um uns das schon zu zeigen, dass es darum geht, um diese Gemeinschaft zwischen Gottes Volk und Gott in Ewigkeit, hat Jesus, bevor er zum Kreuz ging, so großen Wert auf diese Gemeinschaft zu Tisch, am Tisch und bei jeder Gelegenheit gelegt. Um ihn das schon, bevor er dorthin gegangen ist, deutlich zu machen, das ist meine Mission. Hat sich Zeit genommen, hat Tischgemeinschaft gepflegt, hat sich immer wieder den Leuten gewidmet. Und klar, Gastfreundschaft kostet Geld. Die Jünger waren nicht umsonst so, ja, sollen wir jetzt für 200 Denare Brot kaufen? Ne? Also das kostet. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Kraft, keine Frage. Gastfreundschaft bringt auch Kosten mit sich. Aber es ist ein Dienst, den du direkt für Jesus tun darfst. Du führst den Dienst, den Jesus selbst ausgeführt hat, weiter. Deshalb lasst uns ihm nachahmen und dabei auf ihn vertrauen, dass er uns befähigt. Vielleicht denken wir, wie soll ich das machen? Ich habe vergessen, mein Handy auf stumm zu schalten. Wie soll ich das machen? Ja? Lasst uns darauf vertrauen, dass Jesus uns dazu befähigt und ausrüstet, seine Liebe durch Gastfreundschaft weiterzugeben. Was hat Jesus seinen Jüngern im Angesicht dieser 5000 plus Frauen und Kinder gesagt? Gebt ihr ihnen zu essen. Die standen dann auch da. Wie soll das gehen? Aber was haben sie ihnen dann gegeben? Das, was sie von Jesus bekommen haben. Lasst euch von Jesus ausrüsten zu diesem Dienst. Und wenn ihr es dann macht, könnt ihr Folgendes wissen. Gastfreundschaft hat ungeahnte Auswirkungen in zwei Richtungen. Zum Herz und zum Himmel. Zum Herz und zum Himmel. Wer sein Haus öffnet, dem öffnen sich tatsächlich Herzen. Denn Gastfreundschaft bewirkt Glaubwürdigkeit. Der lebt das wirklich. Ist kein Heuchler, der ist wirklich barmherzig und gastfreundlich. Gastfreundschaft bewirkt Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit wird dazu führen, dass Leute ihr Herz öffnen. Und die andere Richtung ist zum Himmel. Rosaria, die schreibt, Gastfreundschaft klingt häuslich, aber in Wirklichkeit rüttelt sie an den Himmelspforten für die Leute, um die sie sich kümmern, die sie im Arm halten und lieben. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Amen. Lasst uns hier